Heute blicken wir zurück. Auch ich möchte jetzt zurückblicken. Wenn ihr dieses Bild anschaut, einige von euch werden es erkennen. Sehr gut. Weikersdorf. Ein kleiner Ort in der Nähe von Gallneukirchen. Wir haben dort öfter schon Gemeindefreizeiten gehabt. Und wenn ihr hinschaut, in der Mitte seht ihr diese Kapelle. Dort werden Gottesdienste gefeiert. Dort wurden bereits in den 1860er Jahren Gottesdienste gefeiert, und zwar von einer evangelischen Gemeinde. Das waren so die Anfänge der evangelischen Gemeinde von Gallneukirchen. Also hier haben sie begonnen, war zuerst eine evangelische Schule, da wurden Gottesdienste gefeiert, dann hat der Pfarrer seinen Amtssitz nach Gallneukirchen verlegt, in der Nähe. Das ist eben die evangelische Gemeinde Gallneukirchen. Diese evangelische Gemeinde führt ihren Ursprung zurück auf das Wirken eines katholischen Priesters. Eines Priesters, der Zeit seines Lebens katholisch geblieben ist. Das ist sicher ungewöhnlich, dass eine evangelische Gemeinde entsteht und sagt, ja, eigentlich der Ursprung ist das Wirken eines katholischen Priesters. Und zwar ein Priester, der 1806 nach Gallneukirchen gekommen ist, als katholischer Pfarrer, dort ein Jahrzehnt lang gewirkt hat, dann das Land verlassen musste und dann etwa so knappes halbes Jahrhundert danach beginnt dann eine evangelische Gemeinde. Das zeigt zumindest, dass das, was er vermittelt hat, nachgewirkt hat bei den Menschen. Es war nicht so, dass sie kurz nur begeistert waren von seiner Botschaft, sondern sie konnten das aufnehmen, verstehen und auch ihren eigenen Nachkommen weitergeben. Dieser Priester war Martin Hoos. Ich habe euch da ein Bild von ihm mitgebracht. Das ist das Bild, was immer wieder geboten wird, wenn man wo was von Martin Hoos liest. Dieser katholische Priester, also er kam aus Bayern, hat dann selbst ein Ereignis gehabt, das ihn zum Denken gebracht hat. Er wird zu einer Frau gerufen, die im Sterben liegt. Er weiß, ja, das ist eine sehr fromme Frau. Braucht man sich eigentlich jetzt nicht viel Sorgen machen. Sie weiß ja, wohin sie hingeht. Und er sagt auch zu ihr, naja, sie werden ja kaum Angst haben vor dem Sterben. Sie fragt ihn, warum? Und er sagt, naja, so fromm und so heilig, wie sie gelebt haben, werden sie ja sicher keine Sorge haben, wenn sie dann Gott gegenübertreten. Und sie antwortet ihm dann, wenn es auf meine eigene Frömmigkeit ankommen würde, dann wäre ich verloren. Aber ich weiß, dass ich vertrauen kann auf das, was Jesus getan hat. Und das hat ihn zum Denken gebracht, weil er in seiner Tradition doch gewohnt war, ja, es geht ja stark darum, dass wir eben gut leben, dass wir Werke tun, dass wir viel in die Kirche gehen. Und hier hört er auf einmal, okay, auch wenn jemand das getan hat, darauf kann er sein Vertrauen nicht setzen. Das hat bei ihm etwas ausgelöst, er hat selber darüber nachgedacht und hat sich auch sehr intensiv mit der Bibel beschäftigt und hat dann selber auch erfasst. Hat dann auch in diesem Sinne in seiner Gemeinde gepredigt. Also dieses Ereignis, das war noch eineinhalb Jahrzehnte, bevor er nach Gallneukirchen gekommen ist. Er hat dann eben oft festgestellt, da gibt es Menschen, da gibt es Katholiken, die sich wirklich bemühen, gut zu leben und trotzdem zu diesem inneren Frieden nicht hinkommen. Das ist eine Situation, die wir heute so wahrscheinlich nicht mehr haben. Also heute beginnt ja eine Predigtserie über Evangelisieren. Wenn wir so uns überlegen, ja, wenn wir selber was weitergeben wollen, wenn wir über das Evangelium reden wollen, was ist die Situation der Menschen, was ist ihre Frage? Also diese Frage, wenn ich jetzt sterbe, kann ich dann, wenn ich vor dem Richterstuhl Gottes hintreten muss, kann ich da bestehen? Diese Frage beschäftigt die Menschen um uns herum kaum. Damals, als Boos gelebt hat, also vor 200 Jahren, da hat es viele Menschen beschäftigt. Und insofern konnte er dann mit dieser Botschaft, ja, wenn du unruhig bist, wenn du keinen inneren Frieden hast, letztlich, es kommt ja sowieso nicht darauf an, ob du genug getan hast oder ob du doch gesündigt hast, sondern letztlich kommt darauf an, dass Jesus für dich gestorben ist. Diese Botschaft konnte da gut einsteigen in diese Unsicherheit der Menschen. Wäre es leichter, wenn die Menschen um uns herum heute auch so diese Frage hätten, diese Unsicherheit, ja, kann ich vor Gott bestehen? Ich wünsche es mir eigentlich nicht. Denn diese Einstellung der Menschen damals war auch sehr stark verbunden mit einem bestimmten Gottesbild, das zumindest einseitig ist. Dieses Gottesbild, Gott, das ist so dieser strenge Beobachter, der genau schaut, was du treibst, der jeden kleinen Fehler genau beobachtet und registriert, also sicher irgendwo aufschreibt, der auch in dein Inneres hineinschaut, also genau weiß, wie sind deine Motive, was spielt sich in deinem Inneren ab. Dieses Gottesbild, das führt natürlich dazu, dass Menschen dann ständig ein schlechtes Gewissen haben. Aber ich wünsche es mir nicht, dass Menschen heute auch so mit diesem Gottesbild herumlaufen. Aber was Menschen heute ja auch haben, ist diese Unsicherheit, wenn ich mal sterbe, ja, was kommt dann? So gesehen, auch Menschen heute haben eine Frage. Und insofern kann auch diese Botschaft von Jesus an diese Menschen heute herankommen. Diese Botschaft, Jesus ist der Helfer und er will auch dir begegnen. In dem Beitrag für die Kinder wurde ja schon einiges angesprochen. Ein Sünder sagt dem anderen. Das ist auch ganz wichtig, wenn wir an Evangelisieren denken. Es geht nicht darum, dass ich alles besser weiß oder dass ich jetzt zuerst ein perfektes Leben führen muss, weil sonst kann ja der andere, wenn ich ihm was sage, antworten, ja du willst was reden, hab doch beobachtet, du hast ja selber den und den Fehler gemacht. Darum geht es nicht, sondern ein Sünder sagt dem anderen. Oder wenn wir einen Vergleich bringen wollen, ein Bettler sagt dem anderen, wo es was zu essen gibt. Der eine Bettler, der ist nichts Besseres. Gut, er hat irgendwie zufällig mitgekriegt, ja, da gibt es was zum Essen. Komm doch mit, geh dort auch hin. Also, evangelisieren. Was eben auch wichtig ist beim Weitersagen ist, wir reden von etwas, was viele Menschen nicht erlebt haben. Wie kann ich Gott begegnen? Wie kann ich mit Gott leben? Es ist etwas Fremdes und es ist dann gar nicht so leicht, das jemand anderen zu erklären. Wir versuchen es zu erklären. Der andere versteht es vielleicht nicht ganz und vergisst dann auch manches, weil er es gar nicht ganz erfasst hat. Da ist es wichtig, dass du deine Botschaft auch kurz fassen kannst. Martin Boos hat so einen Kernsatz gehabt, den er dann immer wieder mal verwendet hat. Den wollte ich euch auch zeigen. Nämlich, Christus für uns und Christus in uns. Christus für uns und Christus in uns. Also da sind schon zwei sehr wichtige Gesichtspunkte angesprochen. Christus für uns. Was bedeutet das? Zuerst könnte man mal fragen, was bedeutet es nicht? Wenn das so eine Kurzfassung der Botschaft ist, die ein Christ weitersagen will, dann bedeutet das einmal, es geht nicht um eine bestimmte Konfession. Ob du Baptist bist, ob du katholisch bist, ob du evangelisch bist, das ist nicht das Hauptsächliche. Es geht auch nicht um eine bestimmte Taufform. Es geht um Christus. Man muss heute auch dazu sagen, es geht um den historischen Jesus, Jesus von Nazareth, geboren von der Jungfrau Maria, gestorben unter Pontius Pilatus. Also das wird genau eingeordnet, mit historischen Personen verknüpft, das Leben Jesu. im esoterischen Bereich wird heute auch oft von Christus gesprochen, aber da muss man genauer dazu sagen, was man eigentlich meint. Also wir meinen mit Christus den historischen Jesus von Nazareth. Und damit soll gesagt werden, es geht uns ja vor allem um Gott, aber nicht einfach nur um den Gott der Philosophen, den fernen Gott, den distanzierten Gott. Es geht um den Gott, der uns entgegengekommen ist, in Christus. Christus, der gute Hirte. Der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe. Christus für uns. Also er ist gestorben für uns, wir können aber auch ergänzen. Er ist uns entgegengekommen, er ist Mensch geworden für uns und er hat gelebt für uns. Er hat sich den Menschen zugewendet. Also er lebt für uns, er stirbt für uns. Christus in uns. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wenn wir mit Jesus leben wollen, dass es nicht so sehr darum geht, wir haben da eine Reihe von Verboten und Geboten, die wir alle einhalten müssen, die gewissermaßen von außen auf uns zukommen und uns einengen. Wir müssen immer überlegen, Moment, das darf ich eigentlich nicht tun und da muss ich auch aufpassen und so muss ich mich verhalten und da muss ich mich noch mehr anstrengen, sondern Christus in uns bedeutet eben, dass Christus selber zu uns kommen will, durch den Heiligen Geist, und in uns wohnen will. Und Christus durch den Heiligen Geist in uns kann dann sein Leben verwirklichen, kann dann zu einer Veränderung hinführen. Also es ist ein Miteinander auch zwischen Gott und mir, dass Christus eben in mir lebt und in mir Veränderungen bewirkt. Christus in uns. Nicht etwas, was einfach von außen übergestülpt wird, sondern etwas, was von innen her dann zu einer Veränderung hinführt. Vielleicht hast du ja selbst einen anderen Kernsatz. Andere kurze Fassungen, wo du die Botschaft Jesu anderen Menschen vermitteln kannst. Das ist gut so. Es muss nicht unbedingt dieser Kernsatz vom Bo sein. Aber das ist eine Möglichkeit. Und auf jeden Fall, es ist auch ein Ansporn für uns, dass wir selber darüber nachdenken. Könnte ich das, was ich versuche, einem anderen zu erklären, könnte ich das auch kurz sagen? So wie Boos. Worum geht es eigentlich? Was glauben eigentlich die Baptisten? Christus für uns und Christus in uns. Aha, was meinst du damit? Na sicher, das muss man dann erklären. Aber selbst wenn er manches nicht versteht, der Gesprächspartner manches auch wieder vergisst, dieser Kernsatz kann ihm dann nachgehen. Aha, Christus für uns und Christus in uns. Was hat er da eigentlich gemeint? Moment, wie hat er mir das erklärt? Christus für uns, komisch, was ist damit gemeint? Der Satz kann dem anderen nachgehen, er denkt darüber nach. Und vielleicht kommt ihm dann im Nachdenken manches. Vielleicht auch vieles, was ich ihm gar nicht erklärt habe und was ich selber nicht erfasst habe. Also, so ein Kernsatz kann dem Menschen nachgehen. Dieser Martin Boos hat also gepredigt und bekam Schwierigkeiten. Es war doch ein gewisser Konflikt da mit der traditionellen Botschaft, die damals verkündet wurde. Ja, Martin Boos wurde dann beschuldigt, das ist ja nicht katholische Lehre, die du da vertrittst. Das klingt doch eher evangelisch. Es war damals auch ein gewisser Argwohn da, ein paar Jahrzehnte davor, das Toleranzpatent, also die Evangelischen konnten nun auch öffentlich auftreten. Von daher im katholischen Bereich auch eine gewisse Vorsicht. Moment, was spielt sich da ab? Ah, da ist ein Priester, ein katholischer Priester, aber predigt er nicht eigentlich so wie die Evangelischen? Da müssen wir aber also aufpassen. Gut, da gab es manche Faktoren, die zusammenspielten. Im Endergebnis war es so, dass Boos verurteilt wurde und ein Jahr lang dann im Gefängnis saß. Also in einem kirchlichen Gefängnis, in einer Klosterzelle in Linz, eingesperrt, ohne Freigang. Etwas, was man sich heute eigentlich gar nicht so vorstellen kann. Jedenfalls in den Diskussionen, in diesem Beschuldigtwerden, Moment, das ist ja gar nicht katholisch, hat Martin Boos sich gestützt auf das Konzil von Trient. Okay, jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Konzil von Trient, das Konzil, in dem die katholische Kirche reagiert hat auf die Reformation durch Martin Luther und in dem die katholische Kirche dann versucht hat, ihre eigene Position auch zu formulieren in Auseinandersetzung mit der Reformation. Und es gab dann jahrhundertelang danach keine Konzile mehr, also das war im 16. Jahrhundert. Das heißt, das war das maßgebliche Konzil damals um 1800, auf das hat man sich gestützt. Später kam dann das erste und dann das zweite Vatikanische Konzil. Martin Boos hat sich dann gestützt, vor allem auf eine bestimmte Stelle, die ich euch auch zeigen wollte. Bei Erwachsenen geht die Rechtfertigung von der zuvorkommenden Gnade Gottes durch Christus Jesus aus. Das ist schon mal ganz interessant, weil manchmal ja so das Bild da ist, die Evangelischen betonen so die Gnade und die Katholischen betonen die Werke. Insofern ist wichtig zu sehen, auch im katholischen Bereich wird die Gnade sehr wohl betont. Also, das Erste vor allem anderen ist die Gnade Gottes, die dem Menschen entgegenkommt. Sie werden ohne ein eigenes Verdienst gerufen. Wenn sie dann in Erkenntnis ihrer Sündhaftigkeit heilsam erschüttert sind und dann weiter sie vertrauen, dass Gott ihnen um Christi willen gnädig sein werde. Also, sehr stark wird betont die Gnade. Gott ist es, von dem es ausgeht. Er ruft den Menschen. Der Mensch öffnet sich, er kommt, Gott, also öffnet sich für das Wirken Gottes, für die Anrede Gottes. Und im Gott näher kommen, wird er auch sich selber bewusst, wie er ist. Er wird sich seiner Sündhaftigkeit bewusst. Hat aber dann doch, gewinnt das Vertrauen, um Jesu willen, wird Gott mir gnädig sein, trotz meiner Sündhaftigkeit. Er beginnt, Gott zu lieben. Sie beginnen, ihn zu lieben und sie empfangen die Taufe. Also der Weg zur Taufe wird hier beschrieben als ein Prozess. Eine gute Beschreibung. Wer die Beschreibung so liest, kann überlegen, wo stehe ich eigentlich selber. Gott ruft, habe ich das erkannt, dass Gott ruft? Habe ich erkannt, dass Sünde da ist in meinem Leben? Habe ich erkannt, Gott will mir gnädig sein um Jesu willen, um deshalb willen, was Jesus getan hat? Fange ich an, Gott zu lieben? Das ist so ein Prozess. Nun, es gab da, was das Konzil von Trent betrifft, aber ein Problem. Das war der Prozess, wie er beschrieben wurde, für Heiden, für Menschen, die noch nicht getauft waren. Da wurde es so verstanden, dass das eben ein Prozess ist, dass das Schritte sind, dass das nicht so mit einem Schlag geht, sondern eben ein allmählicher Vorgang. Daneben gab es aber auch die Lehre, wenn jemand getauft wird, also damals schon der Normalfall als Säugling, dann braucht er diesen ganzen Prozess nicht mehr. Dann ist ja die Taufe schon da. Die Taufe bewirkt die Wiedergeburt, Empfang des Heiligen Geistes, Vergebung der Sünden. Er hat es schon. Und das war dann der Streit. Also Boos hat sich gestützt auf eine bestimmte Stelle, wo es eigentlich um den Weg der Heiden geht, wie sie allmählich sich öffnen für Gott und dann zur Taufe hingeführt werden. Und sagt, so predige ich auch. Ich sage den Menschen, du, es ist Gnade, es ist nicht dein Verdienst. Aber daneben stand die andere Lehre, der als Säugling getauft ist, der braucht diesen ganzen Prozess nicht mehr. Der ist es schon. Dem sagt man nur mehr, ja, du bist eh schon Christ. Bemühe dich halt noch ein bisschen mehr, so zu leben. Das war so dieser Gegensatz. Und Boos hat eben argumentiert, dass er sagt, ja, ich merke ja, wie es den Menschen geht, denen man sagt, ja, bemühe dich noch ein bisschen mehr und streng dich noch mehr an und geh noch mehr in die Kirche. Sie finden den inneren Frieden nicht. Nun, auch für uns ist ja die Situation, dass wir mit Menschen zu tun haben, die vielleicht gar nicht besonders aktiv sind in der Kirche, aber sagen, ja, ich glaube eh, bin ich Christ, bin ja getauft worden. Oft auch bei Begräbnissen von Menschen, die als Zeugling getauft wurden, dann kaum kirchlich aktiv waren. Was soll der Priester dann sagen beim Begräbnis? Er sagt, ja, er ist ja getauft worden. Und damit hat er die Hoffnung auf die Auferstehung. Er wurde ja getauft. Also die Taufe irgendwie als dieses Heilmittel, wo so in einem Moment etwas bewirkt wird in den Menschen. Damit ist er Christ, damit ist er neugeboren. Das würde bedeuten, dass wir in Österreich in einem Land leben, wo die Mehrheit der Menschen von neuem geboren sind. Das stimmt aber nicht. Das ist nicht so. Nun, wenn ich das sage, ist das natürlich eine Herausforderung auch für mich selber. Wenn ich sage, ja, ich habe es erlebt, ich bin von neuem geboren worden, dann erwarten andere natürlich, naja, ist wirklich eine Änderung da in deinem Leben? Aber trotzdem, dieses ein Sünder sagt dem anderen, das bleibt bestehen. Also, das war der Konflikt. Vielleicht auch gut für uns, wenn wir so ein bisschen Einblick haben, was bedeutet die kirchliche Prägung für Menschen, denn auch in unserem Land, wir sind in einem Land, das ursprünglich katholisch geprägt wurde, und das bedeutet, dass auch Menschen, die nicht besonders aktiv kirchlich sind, das bisschen, was sie so mitbekommen vom christlichen Glauben, hat dann irgendwo diese katholische Färbung. Wenn sie hören von Heiligen, dann denken sie, aha, Heilige, das sind so einzelne Herausragende, der heilige Paulus oder die heilige Maria. Und wenn sie dann lesen, im Neuen Testament, Paulus schreibt an die Heiligen in Korinth, denken sie, aha, das ist interessant, da gab es sogar viele Heilige in Korinth. Also das zu erfassen, dass Paulus jetzt eigentlich alle Christen als Heilige anspricht, das erfordert dann schon ein bisschen ein Umdenken. Gut, also wir sind da jetzt hineingenommen in ein Stück Kirchengeschichte vor 200 Jahren. Der Boos bekam also Schwierigkeiten, er wurde verurteilt, war dann im kirchlichen Gefängnis und eine Frau aus St. Gallen hat dann versucht, ihm zu helfen. Anna Schlatter. Sie war evangelisch reformiert. Sie hat eigentlich zufällig mit Boos Kontakt bekommen. Ein Sohn von ihr hat eine Wanderschaft angetreten als Lehrling Richtung Wien und sie hat ihm für den Weg, also für die Reise, Kontaktadressen mitgegeben, falls ihm irgendwas passiert, dass er wen hat, wo er sich hinwenden kann. Und da, in der Gegend Oberösterreich, kannte sie niemanden, aber sie hat schon gehört von Martin Boos, hat ihm die Adresse von Boos angegeben. Tatsächlich war es so, ihr Sohn war auf einem Floß unterwegs, da hat es ein Problem gegeben, er ist ins Wasser gefallen, wo wendet er sich hin? Er ging dann zum Boos. Boos hat ihn unterstützt, hat ihm geholfen. Sie, die Mutter, war dann sehr dankbar dem Boos für seine Hilfe und es ergab sich eine Korrespondenz. Die kirchlichen Instanzen haben es so gemacht, wenn sie jemanden verdächtigt haben, haben sie Briefe abgefangen. Vielleicht findet man dann belastendes Material darin und so war es auch. Da waren dann auch die Briefe von der Anna Schlatter dabei. Dem Boos wurde auch vorgeworfen, naja, du hast da Kontakt mit Leuten, die evangelisch sind. Na gut. Die Anna Schlatter hat das mitbekommen, hat dann gedacht, naja, ich schreibe da die Domherren an, weil ich will eigentlich nicht, dass er jetzt wegen Beschwerden hat. Ich bin ihm so dankbar dafür, dass er meinem Sohn geholfen hat. Sie hat ihm überlegt, was kann sie dann diesen Domherren mitteilen. Ich habe mir so die Briefe, die sie geschrieben hat, durchgelesen und hatte den Eindruck, dass sie sehr weise war in dem, was sie geschrieben hat. Also es war nicht vorwurfsvoll, aber sie hat doch versucht, bestimmte Gesichtspunkte deutlich zu machen. Ein Beispiel dafür habe ich euch mitgebracht. Also sie schrieb das an die Domherren. Noch hoffe ich auf kommende Zeiten, in denen nicht mehr gefragt wird, bist du paulisch oder apollonisch, sondern bloß bist du christisch. Das ist ein bisschen eine Anspielung auf eine Stelle aus dem 1. Korintherbrief, wo Paulus den Korinthern das vorhält, ihr seid so gespalten in verschiedene Richtungen. Die Anna Schlatter deutet damit eben was an. Was sie sagen will, es sollte eigentlich nicht so sehr darauf ankommen, ob jetzt jemand katholisch oder evangelisch ist, oder ob man jemanden vorwirft, naja, du bist ja katholischer Priester, du kannst doch dann nicht mit evangelischem Kontakt haben. Sie deutet das an, ihre Briefpartner werden es verstanden haben. Sie hat eben versucht, ihnen manche Gesichtspunkte so hinzulegen, die sie zum Nachdenken bringen. Auch mit biblischen Bezügen. Interessanterweise haben diese Domherren das nicht einfach abgetan und gedacht, ja, was will diese Evangelische da, sondern sie haben sogar gerne mit ihr korrespondiert. Ich vermute, vielleicht hat es sie gereizt, mit einer Frau über theologische Fragen diskutieren zu können. Das war damals nicht so selbstverständlich. Die allgemeine Unterrichtspflicht, Maria Theresia, gab es erst seit ein paar Jahrzehnten. Frauen waren eher wenig gebildet, also diese Möglichkeit, mit einer Frau über theologische Fragen zu diskutieren, das gab es eigentlich kaum. Und da haben sie erlebt, aha, das ist eine Frau, mit der kann man theologisch diskutieren. Sie haben diese Frau nie gesehen, wussten vielleicht auch nicht, ist die jung oder alt, aber es hat scheinbar einen gewissen Reiz für sie gehabt und sie haben schon immer gewartet, kommt wieder ein Brief von Anna Schlatter und haben dann eben geantwortet. Ob dem Post dann selber geholfen hat in seiner Gefängniszeit, das weiß ich nicht. Diese Anna Schlatter hatte 14 Kinder. Es heißt, dass alle ihre Kinder im Glauben aufgewachsen sind. Ein Jahrhundert nach ihrem Tod, sie hat eben auch zu der Zeit gelebt, eben so um 1800, ein Jahrhundert danach hat man mal rekonstruiert, wie viele Nachkommen von ihr gibt es und ist dann auf 900 gekommen. Und darunter waren ungefähr 70 Theologen. Einige davon sind sehr bekannt, der Adolf Schlatter und der Theodor Zahn, zwei Enkel von ihr, die so im frühen 20. Jahrhundert sehr wichtig waren als Neutestamentler, deren Werke teilweise noch immer nachgedruckt werden. Also, diese Anna Schlatter hätte vielleicht gut gepasst für vorigen Sonntag, wenn wir den Muttertag feiern. Sie hat erlebt, dass ihre Kinder im Glauben heranwachsen. Das ist etwas, was ja auch wir uns wünschen. Und hat erlebt eben über Kinder und Kindeskinder, wie dann der Glaube weitergegeben wurde. Und Boos hat das dann nicht mehr erlebt, aber die Botschaft, die er den Menschen in Gallneukirchen gegeben hat, dass sie ihr Vertrauen auf Jesus setzen sollen, die hat weitergewirkt. Der weitere Umgang mit der Pfarre in Gallneukirchen war von Seiten des Bischofs her sicher auch nicht besonders geschickt. Der Gegner oder der Hauptgegner von Boos, der ihn immer wieder angeklagt hat, wurde der Nachfolger von Boos. Die Menschen, bei denen ja großenteils Boos sehr beliebt war in Gallneukirchen, die wussten, das ist der, der eigentlich der Hauptschuldige ist, dass der Boos gehen musste. Okay, das ist dann der Pfarrer. Also das waren schon ungünstige Voraussetzungen. Also irgendwo eine komplexe Geschichte, dass dann eben dazu kam, dass Menschen dann überhaupt auch gesucht haben danach und dann evangelisch wurden. Aber das Wesentliche, ob katholisch oder evangelisch, ist sowieso, dass Menschen erfasst haben, es geht darum, dass ich mein Vertrauen auf Jesus setze. Und dass sie das dann auch ihren Kindern weitergeben können und die geben es auch wieder ihren Kindern weiter. Dieser Martin Boos hat ja dann sehr intensiv die Bibel gelesen. In seinen Briefen kommen dann Anspielungen auf Bibeltexte immer wieder vor. Also ich habe gestaunt, es war mir eigentlich nicht so bewusst, dass es eben Katholiken gab, die so intensiv die Bibel gelesen haben, weil das eigentlich nicht so stark gefördert wurde im katholischen Bereich früher. Da hat sich im 20. Jahrhundert auch viel geändert. Boos suchte dann nach Bibelstellen, wo es um Glauben ging, und eine Stelle, die er auch erwähnt hatte, die will ich euch auch noch ansprechen. Zwei schwangere Frauen. Elisabeth, die Mutter von Johannes dem Täufer, und Maria, die Mutter Jesu. Die zwei Schwangeren begegnen einander und die Elisabeth sagt dann im Blick auf die Maria: Glückselig, die geglaubt hat, denn es wird in Erfüllung gehen, was Gott zu ihr sprach. Das war also auch so ein Vers, wo es um Glauben ging und den Bos auch oft verwendet hat, wenn er eben Briefe schrieb und wenn er predigte. Glückselig, die geglaubt hat, denn es wird in Erfüllung gehen. Das hat ja die Anna Schlatter auch erlebt, dass diese Verheißung, dass sie etwas weitergeben kann, dass das in Erfüllung gegangen ist. Das ist ja auch unser Wunsch, wenn wir versuchen, mit Freunden zu reden, wenn wir auch an unsere eigenen Kinder denken, dass wir etwas weitergeben können. Und hier, gerade wenn wir das Gefühl haben, ich sage was, aber das bewirkt scheinbar wenig, gerade dann ist es auch wichtig, sich daran zu erinnern. Glückselig, der geglaubt hat. Glückselig, die geglaubt hat. Denn es wird in Erfüllung gehen. Also es geht nicht so in erster Linie um meine Worte, dass ich so gelungen formuliere, sondern letztlich geht es darum, dass Gott am Wirken ist und Gott will eben mit uns zusammenarbeiten. Und dieses Zusammenarbeiten geschieht, indem ich mein Vertrauen auf Gott setze. Glückselig, die geglaubt hat. Das möchte Gott auch uns sagen. Glückselig, der geglaubt hat. Amen.